Der Pro Wrestling Podcast.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro Wrestling Podcast, Ausgabe 435. Heute sprechen wir über das Damen-Wrestling bei AEW und stellen die Frage, ist die Women's Revolution bereits gescheitert? Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host. Bei mir ist David Kloß von Mann TV. Wunderschönen guten Tag, David.
Du bist aber richtig unhöflich gerade. Also, ein Gentleman macht das genau umgekehrt. Ich meine, ich freue mich, ich sag mal hallo, aber es ist schon ein bisschen assi.
Nee, save the best for last. Das ist das Ding hier. Ne? Bei uns dabei ist natürlich auch die Melanie Gray. Wunderschönen guten Tag, Mella.
Wunderschönen guten Abend den Herren und
genau. Beim Wrestling kommen ja die Champions auch zuletzt rein, David.
Das ist richtig, aber mach das mal so irgendwie beim Treffen von Leuten. Einfach erstmal den Kerlen hallo sagen, kommt immer gut.
Ja, ich habe mich schon dran gewöhnt, dass ich jetzt nur noch Freundin von bin. Also von daher, ist okay. Jetzt bin ich ja, auch
willkommen
noch.
Willkommen in der Revolution.
Ja, wie passend. Als ob wir es geplant hätten.
Wir sprechen heute über das Damenwrestling. Und das ist natürlich auch ganz hervorragend, dass wir mit Melanie natürlich auch eine Aktive dabei haben, die ja quasi auch diesen ganzen Prozess ja so ein bisschen ja auf der aktiven Seite durchgemacht hat. Und Mella, wir beide, wir haben ja sogar schon diverse Podcasts und Videos dazu gemacht.
Ja, richtig. Wir hatten ja sogar ein Roundtable dazu mit Toni Storm und Killer Kelly. Also wir haben uns da schon öfter drüber unterhalten. Ich weiß nicht, ob wir zu einem ausschlagkräftigen Punkt gekommen sind. Vielleicht kommen wir heute dazu. Wer weiß.
Mal gucken. Heute natürlich der Fokus auf WWE und AEW. Wie hat sich das Damenwrestling da entwickelt? Und ansonsten, ja, bei uns natürlich gerade entwickelt sich einiges. Nämlich vor allem auch, es ist Monatsanfang. Wenn ihr uns da unterstützen möchtet, schaut gern bei Patreon und bei Steady vorbei. Wir haben jetzt zuletzt Mella, da warst du wieder am Start. Wir haben Ask Mella online gebracht jetzt in der vergangenen Woche. Wir haben Head to Head online gebracht jetzt in der kommenden Woche. Da gibt's dann auch die Review zu NXT Wargames auf Patreon und Steady und noch ganz viel mehr. Und hier für euch im Free-Feed, wenn ihr das hier auf YouTube oder eben Spotify, iTunes oder sonst irgendwas hört, im Gratis-Kanal quasi. Da haben wir dann ja auch zusätzliche Podcasts online gestellt, damit ihr hier gerade über die wunderbare Weihnachtszeit noch ein bisschen mehr von uns zu hören bekommt. Aber ich würde sagen, an der Stelle steigen wir da einfach ein mit unserem Thema. Das Thema ist, wie steht's um das Women's Wrestling bei WWE und AEW und vor allem auch, ist die Women's Revolution gescheitert? Und jetzt werden natürlich manche fragen, ja, Moment, Women's Revolution, das ist doch was bei WWE eigentlich angefangen hat. Da steige ich gleich mit der Mella hier ein. Mella, aber ich glaube, dieser Begriff Women's Revolution, den kann man nicht nur auf WWE beziehen, sondern das war quasi eine Entwicklung, die auch bei WWE losgetreten worden ist und dann auch dafür gesorgt hat, dass Damenwrestling allgemein mehr in den Fokus gerückt ist, oder?
Ja, richtig. Also klar, WWE hat den Begriff dieser Revolution geprägt, weil sie es auch ja gefühlt jeden Tag zu dem Zeitpunkt erwähnt haben und das so ein bisschen wie fast schon wie so ein Stempel war, den man überall aufgedrückt bekommen hat. Aber dadurch, dass WWE diesen Schritt gegangen ist, wirklich die Damen in den Vordergrund zu rücken, war fast schon der Zwang da, für alle anderen Promotions da mitzuziehen, weil wenn es das große W macht, who are we? da nicht mitzuziehen. Also es hat schon fast schon ein bisschen Druck ausgeübt auf die ganzen Promotions weltweit, was ich natürlich sehr, sehr positiv finde, weil wenn man sich die Vergangenheit gerade auch bei WWE anguckt, war es ja nicht immer so. Also das war schon teilweise, da hat es einen schon gegraut, hier vor Bra and Panties, Schlammcatchen und was weiß ich noch für Matches.
Ach, und das waren schöne Zeiten.
Puppies, ja.
Boah, jetzt hat das, das ist so eklig, wenn er das gesagt hat.
Ja, das Witzige ist, ich habe mir auch noch gar nicht so lange her aus dieser schönen, wie du sagst, Zeit solche Matches angeguckt und es ist einfach so cringe, um das Jugendwort des Jahres auch direkt mal unterzubringen. Es ist so fürchterlich, wenn Jerry Lawler Puppies einfach nur die ganze Zeit schreit, während da zwei oder mehr Frauen halb oder fast gar nicht bekleidet im Ring Kissenschlachten oder was auch immer ausführen.
Die seine Töchter hätten sein können.
Ja, das ist, und in der Zeit wurde ich teilweise Fan und ich denke mir so, warum? Warum? Also klar, WWE hat den Begriff, sage ich mal, geprägt, aber es waren auch etliche andere, die da ihren Beitrag geleistet haben.
Darf ich da kurz noch was sagen, bevor du jetzt mit der Chronologie bei WWE anfängst?
Ja,
ich finde, die Revolution hat nicht bei WWE angefangen. Sie haben allerdings das Mainstream-fähig gemacht. Die Revolution hat für mich persönlich, wie Melanie schon sagt, ich komme aus der Zeit mit den prallen Hupen und wenig Kleidung. Als Teenager findest du das super. Aber da gab es halt eine andere Company und das ist TNA. Da gab es das so gesehen auch, aber da gab es dann halt auf einmal Wrestling-Matches von Frauen, die haben Zeit gehabt und die hatten Stars. Und sei es halt Beautiful People oder ODB oder so, ich habe TNA super gerne geschaut wegen den Frauen. Und das war nicht nur ich. Die haben auch bei TNA, war ja die erste größere Company für mich persönlich, wo halt dann auch die Frauen mal ein Main-Event von der Weekly waren. Also für mich war der Anfang TNA, wo man halt zeigte, warte mal, da geht eigentlich viel mehr. Und da war bei mir dann zum Beispiel als WWE-Gucker auch der Frust da, warum denn hier nicht?
Ich muss da direkt an die Fehde von Gail Kim und Awesome Kong damals denken. Da waren auch fantastische Matches einfach dabei in dieser Zeit. Da können wir gleich noch fast noch ein bisschen weiter zurückgehen. Ne? Also klar, TNA war da auch wichtig, aber wir haben auch Promotions wie Shimmer natürlich gehabt. Und natürlich dürfen wir an der Stelle auch nicht vergessen, nach Japan zu schauen. Das Joshi Wrestling in Japan, ganz wichtig. Und da natürlich auch Stardom zum Beispiel, wo ja auch viele bekannte Namen dann einfach raus hervorgegangen sind. Und wenn wir jetzt schauen, was gerade bei AEW aufgrund der Connections von Kenny Omega an japanischem Talent auch in USA rübergekommen ist, das ist dann eben auch schon enorm wichtig. Aber das ist dann eben auch eher was, was natürlich hier die westlichen Wrestling-Fans eher weniger angegangen ist, oder?
Da wir gerade von Shimmer sprechen, lustigerweise habe ich letztens erst eine ältere Shimmer-DVD ausgekramt. Das war Shimmer Volume 42. Und Kevin war da sehr perplex, wer da alles dabei war und wie die da auch teilweise noch ausgesehen haben. Da war sogar auch eine Bailey zum Beispiel dabei. Eine Cheerleader Melissa und wie sie alle heißen. Und da musste ich erstmal erklären, wer das jetzt ist, weil teilweise hat Kevin die dann auch gar nicht erkannt und war dann auch fast schon geschockt, wer alles eine Indie-Vergangenheit von den Damen hat. Also war schon sehr witzig und bin ich auch sehr stolz, dass ich da eine DVD zu Hause habe. Wie schon gesagt, WWE hat es Mainstream-fähig gemacht, aber es gab natürlich etliche andere Promotions, die schon viel früher das Damenwrestling in den Vordergrund gestellt haben. Und die darf man halt nicht unerwähnt lassen.
Genau. Und trotzdem, um jetzt auf die Chronologie zurückzukommen, wir sprechen hier erstmal, der Beginn der Women's Revolution war ja quasi im Februar 2015, da gab es noch die Diven bei WWE, aber da gab es dann eben einen großen Twitter-Trend und das war Give Divas a Chance, begründet darin, dass bei Raw mal wieder ein einminütiges Match stattgefunden hat, da standen die Bellas und Paige und Emma sich gegenüber und da haben dann die Fans irgendwann gesagt, uns reicht's und dadurch ist die Promotion unter Druck gekommen und hat Besserung versprochen. Es gab den legendären Tweet mit, wir hören euch und wir werden was dran ändern. Und dann 2016 gab es dann den endgültigen Step. Da wurden dann aus den Diven wurden dann Superstars. Mhm. Es wurden, der Belt wurde umbenannt. Also sprich, es gab nicht mehr den Divas Championship, es gab den Women's Championship und natürlich WrestleMania 32 als ganz große, ja, Startplattform, die wir dann hier eben gehabt haben.
Da muss man aber noch dazu sagen, dass halt das nicht nur von den Fans kam, sondern das Besondere war, dass zum Beispiel halt auch Wrestlerinnen wie AJ Lee, die haben das halt auch öffentlich auf Twitter quasi ihren Arbeitgeber kritisiert. Und das war damals schon so, das war mutig. Und das hat halt aufhorchen lassen. Dadurch war halt nochmal ein viel größerer Druck da, als wenn es halt nur Fans machen.
Genau. Also deswegen, man hat ja auch gemerkt, dass die Wrestlerinnen ja auch unzufrieden gewesen sind. Und es gab dann auch Umstrukturierung, Triple H war damit beteiligt, Fit Finlay war maßgeblich damit beteiligt, dass sich da auch an dem Stil was geändert hat. Aber Männer, wenn wir jetzt mal so ins Jahr 2015, 2016 zurückgehen, wie hat da dieser Umdenkprozess stattgefunden, gerade für dich als Aktive? Ich möchte jetzt mal so den Inside-View. Also ich habe heute noch ein Bild von vor einigen Jahren gepostet, wo nicht gerade besonders freundliche Schilder zum Beispiel auch von den Fans aufgehangen worden sind bei einer Dame, die da zum Ring gekommen ist. Und hast du das Gefühl, dass nicht nur bei Fans, sondern auch bei Promotern ein Umdenkprozess gerade in der Zeit stattgefunden hat?
Schon. Also man hat plötzlich Anfragen auch von Promotions bekommen, wo vorher vielleicht kein Damenmatch zu sehen war. Beziehungsweise generell, ja, dann war es vielleicht nicht nur eins, sondern sogar mal zwei Frauenmatches oder es waren mehrere Frauen auf der Card. Und also man hat schon gemerkt, da geht so ein kleiner Ruck durch das ganze Wrestling-Business. Und es war schon cool, das wahrzunehmen. Und es war natürlich auch cool, das zu sehen, dass man jetzt plötzlich das Gefühl hatte, man wird doch ernster genommen. Weil, wie gesagt, vorher, also ich frage mich immer noch, wie ich zu einer Zeit von eben Puppies, wie ich da auf die Idee kommen konnte, okay, ich werde jetzt Wrestlerin, ist geil. Also rückblickend ist das für mich immer noch ein Rätsel. Und plötzlich sollte man zumindest scheinbar gleichgestellt sein. Und das war so wirklich so, wow, okay, wir haben wirklich was bewegt. Also wir als Frauen, ich habe mich da ja auch ein bisschen eingeschlossen gefühlt, weil es ist natürlich auch als Aktive frustrierend zu sehen, wenn die Mädels bei WWE nicht richtig dargestellt werden. Weil irgendwann fragt man sich halt auch wirklich, okay, warum mache ich das Ganze überhaupt, wenn doch jeder, wenn keiner uns ernst nimmt, wenn wir keine Chancen haben, wenn wir immer nur hübsches Beiwerk sein sollen, warum mache ich das? Also klar, zu einem Großteil für mich, um mir was zu beweisen, um den Sport auszuüben, den ich liebe, weil es ist ja nun mal so, ich habe da mega Spaß dran. Aber irgendwo hinterfragt man das Ganze dann doch und plötzlich war da diese Chance. Und man hat wirklich gemerkt, dass bei vielen Mädels auch die Motivation plötzlich eine ganz andere war, weil man das Gefühl hatte, okay, jeder will ja auch irgendwo zur WWE kommen, bloß wenn man da ist und nicht eingesetzt wird, ist halt auch doof. Und plötzlich dachte man sich, boah, nee, ich will dahin. Ich will wieder auf diese ganz große Bühne. Das ist eine ganz neue Motivation, die da plötzlich da war. Und das war schon cool.
Vor allen Dingen hat ja WWE sich im Grunde genommen selber unter Druck gesetzt, dadurch, dass du halt NXT hattest. Bei NXT lief es halt genau andersrum. Du hattest halt in Main Roster hattest du deine Matches mit Eva Marie, mit den Bellas und Co., die halt 1-2 Minuten gingen, die waren halt so unter Ferner liefen. Aber dann hattest du zeitgleich ein weiteres WWE-Produkt, NXT, wo halt die Frauen richtig lange Matches hatten. Und das nicht nur das, sondern sie wurden halt gut präsentiert. Die hatten auch da die Main Events, da die Stipulationsmatches und die Leute wollten das sehen. Und du hast halt, glaube ich, ja, dadurch als Fan umso mehr diesen Gedanken gehabt, warum denn nicht im Main Roster auch? Warum geht das denn dort drüben und die Matches sind super, ich möchte die sehen, warum geht das denn hier nicht?
Das war natürlich dann auch schon so 2015 um den Dreh. Man spricht dann ja auch gerade von der Matchserie, die Bayley und Sasha Banks gezeigt haben mit dem Iron Woman Match, was man dann später im Verlauf gehabt hat. Da hat man dann auch gesagt, ja, das ist auch so ein ausschlaggebender Punkt, weil dieses Match hat große Wellen geschlagen. Auch das erste Match der beiden bei einem NXT Takeover. Ich glaube, das war in Brooklyn, wenn ich mich jetzt nicht komplett irre. Und danach kam ja Respect, wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche. Und dann war dieses Ding halt da. Und da war auf einmal auch klar, die Fehde hat das Damenwrestling so weit vorangebracht, dass es auch so eine große Veranstaltung headlinen konnte und dass man damit auch problemlos eben große Zuschauerzahlen ziehen kann. Und das war was ganz, ganz Wichtiges, dass man da auch gemerkt hat, ja, also wenn eine Damenfehde, eine Geschichte zwischen zwei Frauen entsprechend aufgebaut wird und die liefern entsprechend ab, dann ist das nun mal auch was sich verkauft, womit man auch Geld verdienen kann. Und ich glaube, das ist auch das, was Mella gerade so ein bisschen angedeutet hat. Man hat gemerkt, dass da Frauen müssen nicht nur Beiwerk sein, die müssen nicht nur das Valet sein, die müssen nicht nur hier ein bisschen nett rumhopsen oder hier und da vielleicht mal einen Bump nehmen oder so ein kurzes Match als Pinkelpause, sondern mit der kann man, den kann man auch dann eben ein valides Wrestling-Produkt auf die Beine stellen. Und das hat man auch gerade mit NXT gezeigt und wie David auch schon richtig gesagt hat hier, da sind natürlich dann auch so die Ansprüche aufeinander getroffen und deswegen musste man da diesen Weg gehen und man hat ja dann auch sehr schnell diese Damen entsprechend hochbefördert. Also wir sprechen ja immer wieder von den Four Horsewomen, die wir hier haben mit Sasha Banks, Charlotte, Bayley und Becky Lynch, dass das ein Problem wird und geworden ist, da werden wir gleich noch drüber sprechen. Ich möchte nur noch mal ganz kurz betonen, dass dieser Begriff Women's Revolution, der ist was natürlich von WWE ausgegangen ist und was man sozusagen als Stempel, hat Mella gerade ausgedrückt, auf die Fahne geschrieben hat. Aber es ist eben auch was die gesamte Wrestling-Welt, glaube ich, bezogen hat. Damals, Mella, als wir beide hier mit Toni und Killer Kelly den Video Podcast quasi zusammen aufgenommen haben. Da hat Toni übrigens noch gesagt, das ist ein Marketing-Slogan. Weißt du das noch?
Ja, das weiß ich noch so, sehr gut. Und ich weiß auch noch, dass ich es bewusst als Stempel und fast schon als Stigma bezeichnet habe. Also ich habe wirklich noch relativ gute Erinnerungen daran, obwohl es jetzt auch schon eine ganze Weile her ist. Und klar, am Anfang war das alles so hilfreich, ne? Wir haben einen Begriff dafür und alles ist gut. Aber irgendwann wurde es auch fast ein bisschen zu viel. Also wenn man dann zum 10. Mal den Begriff Women's Revolution gehört hat, dann hat sich's auch wirklich so ein bisschen angefühlt wie so ein Werbeslogan. So, hier kriegt ihr die richtigen Frauen. Hier, bei uns ist Revolution. Bei uns ist das super tolle Neue. Aber das war halt eigentlich nicht neu. Also es gab ja schon immer talentierte Frauen und es hat sich zwischendurch immer so ein bisschen angefühlt, als wollte man da jetzt einfach nur einen Begriff für finden. Ja, da, und wie du schon gesagt hast, man hat halt auch gemerkt, man kann damit Geld machen. Ich glaube, man hat jahrelang auch unterschätzt, was für eine Kaufkraft gerade auch kleine Mädchen haben. Ich meine, das ist ja, die Wrestlerinnen, die sollen ja auch immer Vorbilder sein, beziehungsweise wir sind Role Models, muss man ja so sagen. Und ich hatte auch schon ganz oft den Moment, dass da so ein kleines Mädchen war, das da zu mir aufgeblickt hat und mit mir über Disney-Prinzessinnen diskutiert hat. Und du hast dieses Strahlen in den Augen gesehen und das Kind hat sich verstanden gefühlt auf einer Ebene, die war mir überhaupt nicht so bewusst. Und dass da kleine Mädels eventuell zu mir oder eben auch zu Leuten wie Charlotte Flair etc. Aufblicken. Und wenn du diesen Moment hast, das ist schon krass. Und das ist auch super cool, aber es ist auch fast ein bisschen beängstigend. Aber deswegen war es halt auch irgendwo so befriedigend, dass du plötzlich diesen Ruck hattest, der da durch die Wrestling-Welt ging. Und ich glaube wirklich, dass WWE das natürlich auch ausgenutzt hat. Also dieses Marketing-Ding war schon auch natürlich ein großer Teil, der da mitgespielt hat.
Es war vor allen Dingen, ist ja Fluch und Segen zugleich. Women's Revolution ist ja, ja, das Zeichen, es ändert sich jetzt was, die Zeiten sind andere, aber zeitgleich, wenn du halt so stark drauf herumreitest, bewirkst du eigentlich das Gegenteil. Also für mich persönlich, wenn du halt das die ganze Zeit machst, immer wieder darauf hinweist, wegen so, ja, die Frauen machen jetzt das, die Frauen machen jetzt das, dann machst du für mich persönlich den Fehler, dass du halt immer wieder betonst, es sind halt Frauen, die sind ja anders. Nee, betone es halt gar nicht. Nimm es halt einfach mit, so wie bei NXT beispielsweise. Ja, das sind halt Wrestler und Wrestlerinnen. Jo, alles rein da zusammen. Und ich finde, also damals, wir waren ja auch ein bisschen skeptisch. Ich glaube, wir haben sogar den WrestleMania-Podcast zusammen gemacht. Wir haben uns einerseits gefreut, aber wir hatten da schon bei WrestleMania das Gefühl, uiuiui, jetzt nicht, dass das jetzt einfach ein aufgeblasener Name ist, der jetzt immer größer gemacht wird als das, was dahinter einfach ist, dass er halt richtig coole Athletinnen sind und gibt den Zeit. Und das Wichtige sind ja eigentlich, was du daraus machst und nicht dieser blöde Name.
Ja, aber ich muss dich leider enttäuschen, David. Wir haben mal einen Podcast zu Women's Revolution gemacht, vor einiger Zeit. Aber wir haben nie einen Podcast über WrestleMania 32
aber gemacht. Wir hatten Revolution, dann haben wir gesagt, daraus muss die Evolution passieren.
Genau, genau. Nee, aber weil Headlock ist ja quasi dank WrestleMania 32 entstanden. Dann Nachgang habe ich ja dann auf Umwegen dieses Portal hier ins Leben gerufen. Und da war David dann auch ganz, ganz vorne mit dabei.
Und wichtig bei der WrestleMania natürlich das Triple Threat Match, muss man mal einfach sagen. Das war eben, halt.
Absolut, ja.
Du hattest bei der WrestleMania im Grunde genommen einmal die Diven. Es klingt halt jetzt blöd, aber ist halt so, du hattest dieses typische Diven-Match mit halt 10 Milliarden Frauen, wo halt ja so eine Eva Marie drin rumhumpelt und sowas. Und dann hattest du auf einmal dieses Triple Threat Match, was richtig Zeit bekommen hat bei WrestleMania, und zwar mehr Zeit als jedes andere Frauenmatch zuvor. Und das war Big Time Feeling.
Und da hat, glaube ich, jeder. Du meinst, in der Kickoff-Show gab's das.
Genau.
10-Women-Tag zwischen Alicia Fox, Brie Bella, Eva Marie, Natalya Page, Emma, Lana, Naomi, Summer Rae und Tamina.
Genau, also, im Grunde genommen gefühlt die Diva-Fraktion oder die
Moment, da ist eine Page dabei, ja, da ist Natalya dabei.
Das waren immer noch die Wrestlerinnen, die zu Diva-Zeit da waren. Eine Page kam ja auch mit dem Diven-Gürtel hin. Und dann kam halt auf der anderen Seite auf einmal als Kontrastprogramm die NXT-Lerinnen, die hochgezogen wurde mit Charlotte, Becky Lynch und Sasha Banks, die ein Triple Threat Match hatten, was halt einfach komplett der Kontrast dazu war. Wo du merkt hast, große Bühne, ja, es funktioniert, mehr davon.
Das stimmt. Also man ist natürlich hier in so einem Übergangsprozess natürlich gewesen. Du kannst nicht auf einen Schlag sagen, so ab jetzt sind auf einmal alle tolle Wrestlerinnen und auf einmal haben jetzt alle ernstzunehmende Gimmicks. Das ging halt damals natürlich.
Nein, das nicht, aber was ich damit sagen wollte, du hattest halt diese drei, wieder Fluch und Segen zugleich, du hattest dann diese drei Frauen, die ein irres Match abgeliefert haben, was echt gut war, wo auch die Crowd mitging, es hat funktioniert. Und dann hattest du aber das Problem, die konnten das, aber die meisten im Roster konnten das nicht. Und dann konntest du halt dich eigentlich nur auf die fokussieren.
Genau. Und damit können wir so langsam, wir machen jetzt einen großen Sprung, wir spulen jetzt erstmal eine Runde vor. Also, wir haben auch ja in der Vergangenheit sehr oft über das Damenwrestling hier berichtet. Wir haben auch Evolution damals gereviewt. Und wir haben immer wieder darüber gesprochen, dass ja auch, es gab immer wieder die First. Es gab das erste Hell in a Cell Match mit den Damen. Es gab das erste Money in the Bank Match mit den Damen, der Rumble und so weiter und so fort. Damen im WrestleMania Main Event haben wir gesehen. Und da muss man vielleicht auch hier noch mal auf die Rolle von der Ronda Rousey eingehen, David. Auch über die haben wir damals einen Podcast gemacht. Welche Rolle hat für dich Ronda Rousey eingenommen in der ganzen Entwicklung?
Eine gewaltige. Jetzt nicht nur, weil sie hat halt einen riesengroßen Namen, und zwar im Mainstream. Man kennt einfach, Ronda Rousey ist bekannt. Aber was sie eigentlich mit reingebracht hatte, war halt eben nicht, wie halt du es früher kanntest bei den Frauen, die engagiert wurden, die halt irgendwie meistens vor Models waren oder sonst was, im Fitnessbereich tätig waren, da kam halt eine Kämpferin rein. Erstmal dann noch die größte Kämpferin, die es halt überhaupt gibt. Und dadurch machst du halt, ja, hast du dieser Division eigentlich noch mehr Bedeutung gegeben, nicht nur durch die Reichweite, sondern einfach auch durch die Ernsthaftigkeit. Weil wenn eine Ronda Rousey, die geht ja nicht einfach zu irgendwelchen, Anführungszeichen, Püppchentruppen, sondern nee, die geht dann halt wirklich zu den Athletinnen. Und das hob für mich halt die ganze Division noch mal ein Level nach oben. Und da habe ich auch ehrlich gesagt gedacht, okay, eigentlich brauchen wir jetzt nicht mehr über Revolution reden, sondern das ist absolut auf demselben Level. Das ist irrelevant, ob Frau oder Mann, sondern das ist einfach vom Standing her gleich.
Genau, und wir haben da parallel natürlich auch zeitgleich noch den Aufstieg von Becky Lynch zu einem der größten Stars, die Company gehabt hat, was ja auch aus dem Zufall heraus geboren war, aber das hat halt alles gut sich ineinander gefügt und das hat alles gut zusammengepasst. Sicherlich auch damals haben wir schon drüber geschimpft, dass natürlich da der Unterbau einfach fehlt. Wir haben diese Frauen gehabt, wir haben Charlotte Flair, Sasha Banks, Bayley, Becky Lynch, und dann wurde aber auch nicht so viel, ja, Nachwuchsarbeit betrieben. Man hat sich sehr oft darauf verlassen, dass diese Frauen das immer wieder aus dem Feuer holen, sage ich mal. Ronda Rousey kam noch dazu, vielleicht noch Alexa Bliss, die dann auch noch mit dabei gewesen ist. Aber oft haben eben diese Four Horsewomen so unter sich die großen Storylines ausgemacht. Und das ist ein Problem, was wir ja bis heute haben. Und damit kann man jetzt mal so ein bisschen den Bogen so auf die letzten 1 bis 2 Jahre, gerade 2 Jahre, schlagen, weil seit 2 Jahren existiert auch AEW und wir wollen ja ein bisschen den Vergleich hier haben und wollen auch bei AEW natürlich über die Kritikpunkte sprechen, die da immer wieder aufkommen. David, fangen wir doch hier erstmal bei den Damen bei WWE an. Also auch da, wir hatten jetzt zuletzt eine Bianca Belair, WrestleMania Main Event. Wir haben aber auch gesehen, dass zunehmend alte Probleme wieder aufbrechen. Nicht nur, dass wir immer wieder dieselben Köpfe hier im Titelgeschehen haben und in prominenten Rollen haben. Wir haben auch das Problem, dass beispielsweise ja das Queen's Crown Tournament absolut absolut kontraproduktiv zu dem gewesen ist, was man damals versprochen hat. Also wenn das längste Match aus 7 Kämpfen gerade mal 6 Minuten lang ist, dann hast du ein Problem. Und kein Match aus der Vorrunde ging über 3 Minuten raus. Das ist genau das, was man eigentlich nicht mehr wollte. Und obwohl da auch talentierte Frauen natürlich dabei gewesen sind, das muss man hier mal ganz klar sagen, ne? Da sind Leute wie Natalya dabei, wie Doudrop, wie eine Shayna Baszler oder eben auch eine Toni Storm. Da waren große Namen dabei und auch Frauen, die entsprechende Matches abliefern hätten können. Und zugleich sehen wir eben auch eine Rückkehr, naja, ich sag's mal, der alten Tugenden, wenn wir gerade nach NXT gucken. Wie siehst du da gerade die Entwicklung?
Ja, was ist denn das Gegenteil von Revolution? Devolution? Oder?
War das Degeneration? Ich weiß es nicht. Degeneration?
Also ich würde sagen Degeneration, ja, oder Derevolution, wie auch immer. Es geht halt, du hast halt diesen Scheitelpunkt gehabt, diesen Peak, das war halt Mania, Main Event. Und für mich gefühlt kommt es ja mittlerweile so vor, als wenn man eigentlich eher Richtung Diven wieder geht. Das ist halt mehrere Sachen. Wie du halt richtig sagst, die Matchzeiten sind halt Katastrophe. Du hast jetzt auch wieder das, was früher das Problem war, diese Multi-Women-Matches, einfach okay. nochmal schwierig. Aber was ich dann noch ganz viel schlimmerer finde, ist halt, es liegt ja nicht an den Wrestlerinnen. Du hast halt auch eine Ember Moon, eine Shayna Baszler, haben es schwer, eine Rhea Ripley und eine Asuka kommen hoch und daraus wird nichts. Das hat aber alles einen Grund, weil du hast das Gefühl, dass man eigentlich jetzt in Richtung diesen stereotypischen, ja, Klischee-Gimmicks arbeitet. Und das halt nicht nur bei ein, zwei Wrestlerinnen. Okay, du hast eine Carmella, eine Queen Selina. Das ist halt Klischee-Gimmick, passt. Aber für mich ist halt auch Klischee ganz oft dieses Tussi-artige Verhalten. Du hast ganz oft mittlerweile, und das selbst beim Main-Titel, dass halt ein Titel hingeworfen wird, dieses, außer Diva zeigt, was sehr viel war, dieses Rumgezickige und na-na-na und dieses Kopfwackeln bei Promo-Halten. Das finde ich schwierig. Also du gibst halt den Wrestlerinnen gar nicht die Möglichkeit, vernünftige Charaktere zu erschaffen oder verstehst halt nicht, was die ausmacht. Du hast eine Shayna Baszler, die als MMA-Maschine im Grunde genommen hochkommt und wird halt irgendwann zum Comedy-Segment, wo dann halt noch ihre Partnerin auf den Hintern fällt und über ihr Loch redet.
Oh Gott.
Das ist halt alles schwierig und dasselbe machst du halt auch bei Rhea Ripley. Und es zieht sich halt bei mir, ich würde es nicht eine Sache sagen, sondern einfach dieses Gesamtkonstrukt Frauendivision bei WWE fühlt sich wirklich an, als wenn man immer mehr mit Vollgas zurück zur alten Zeit geht und alle Sachen macht, die man eigentlich nicht machen sollte und eigentlich daraus gelernt haben müsste, geht halt dahin. Das Einzige, was du halt Ausnahme hast, sind die Four Horsewomen, aber selbst die, ich bin halt ehrlich, also so letztes Becky Lynch gegen Charlotte, so toll das Match war, aber die Fehde, das war halt für mich ein einziges Rumgezicke.
Das war ja teilweise auch darauf aufgebaut, dass es eben da einen echten Streit anscheinend gegeben hat zwischen den beiden. Da haben wir auch drüber berichtet.
Ja, aber Streit ist aber ja immer was anderes als Gezicke. Und das verstehe ich halt nicht. Da muss man auch darauf achten, auch bei den anderen, die in den Midcard-Frauen, wie oft die als Zicken dargestellt werden. Was ich einfach das nicht stimmt. verstehe.
Das stimmt. Ich sehe das ganz ähnlich. Also ich sehe auch in vielen Bereichen genau diese Problematik. Wir hatten natürlich jetzt, wenn man jetzt Matchzeit nimmt, letzte Ausgabe von Raw, da hat man 20 Minuten Match der Damen. Also ein 10 Women Tag, was wir da gesehen haben. Auch das war aber qualitativ ein bisschen schwierig. Nicht so schlimm wie das Match bei der Survivor Series der Damen, aber auch schon schwierig. Aber Mella, wie siehst du da jetzt gerade die Entwicklung und welche Fehler hat WWE vielleicht auch in den vergangenen Jahren gemacht?
Ja, also ich sehe das ähnlich. Also es geht irgendwie gefühlt steil abwärts und ich kann gar nicht so richtig erfassen, woran das jetzt, also warum man es tut, woran es liegt, sehe ich schon, aber warum man das tut, also das fängt an bei Matchzeiten und auch diese Segmente, hier eine Toni Storm kriegt eine Torte ins Gesicht, haha, was soll das? Also, oder auch eben ne, eine Shayna Baszler, die einfach ein lustiger Sidekick ist. Dabei sollte sie der Main-Character sein in einem Tag-Team. Also mal ganz ehrlich, wenn ich ein Tag-Team von Shayna Baszler und Nia Jax sehe, dann denke ich nicht, dass Nia Jax die führende Person ist. Und diese ganzen Sachen und auch dieses groß angekündigte Turnier. Und dann ist das wirklich einfach nur lachhaft. Und ich verstehe auch nicht, warum man eine Zelina Vega da gewinnen lässt. Und also boah, also mir kommt da ganz, ganz viel die Galle hoch, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil man hat ja die Talente. Und ich verstehe nicht, warum man die nicht ordentlich einsetzt. Auch
weil man da jetzt in sexistischen Klischees denkt.
Ja.
Und andersrum gefragt, kann eine von euch mir eine Wrestlerin sagen, die in den letzten Jahren hochkam, die als Fighterin dargestellt wurde? Einfach als Fighterin, nicht als ich weine oder sonst was, oder ich bin sexistisch, einfach nur als Kämpferin.
Ronda Rousey?
Nee, eben nach Ronda Rousey.
Rhea Ripley am Anfang.
Genau,
Rhea Ripley
direkt am Anfang, wieder ja. weggemacht. Aber es hätte funktioniert. Eine Asuka war ja auch eine Zerstörerin, hätte auch funktioniert. Nee, machst du weg. Eine Shayna Baszler wäre auch eine Fighterin, hast du nicht gemacht, machst du weg. Momentan willst, als wenn du krampfhaft willst, dass keine der Horsewomen eine Fighterin sein kann. Das geht nicht.
Wobei, es gibt da schon noch ein, zwei mehr. Aber ja, grundsätzlich ist das natürlich ein Problem. Wir hatten beispielsweise jetzt aktuell eine Sonya Deville. Die hatte ja immer dieses Fighter-Gimmick gehabt. Jetzt aktuell ist sie ja in einer Storyline, wo es dann eher um Machtverhältnisse geht und da auch zum Heel geturnt ist. Wir haben auch beispielsweise eine Xia Li. Da ist es ein bisschen mehr cartoony, sagen wir es einfach mal so. Aber ja, grundsätzlich stimme ich dir da schon zu, David.
Ich weiß halt irgendwie nicht, ob da in Corona so ein Zusammenbruch also bei den Leuten kam. Weil gefühlt haben ja Bailey und Banks die Frauen durch Corona getragen, kann man grob sagen. Also zumindest kam es mir so vor, die waren ja überall. Und seitdem ist irgendwie, also der Weg nach unten, es hört einfach nicht mehr auf. Es wird immer schlimmer gefühlt. Und ich verstehe wirklich nicht eben warum, weil man hat die Leute. Und ich weiß nicht, ob man sich denkt, naja, wir brauchen jetzt niemanden neu aufzubauen, weil die nächste Entlassungswelle kommt ja eh und mal gucken, wen es diesmal trifft. Ich weiß nicht, was da gerade in den Köpfen vorgeht. Und es macht mich auch ein bisschen wütend und traurig.
Also man probiert ja zumindest mit Bianca Belair und jetzt zuletzt auch mit Liv Morgan zwei neue Gesichter entsprechend zu etablieren. Ich würde mal so weit gehen, dass eine Bianca Belair, die ist auf dem Weg nach ganz, ganz oben. Die bringt natürlich auch viele Voraussetzungen mit, wenn man sich das Charisma von ihr anschaut, dieses Selbstbewusstsein, was sie mitbringt und natürlich auch diese Athletik. Also die sticht ja schon extrem hervor. Genauso Liv Morgan war ja immer eine, da haben sich ja viele Hoffnung gemacht, weil die ja auch irgendwie einen bestimmten Look mitbringt. Ich finde, die ist jetzt im Ring eher mittelmäßig, aber die hat irgendwie eine bestimmte Ausstrahlung, die bei sehr vielen Menschen dort draußen gut ankommt. Und da versucht man jetzt ja offensichtlich auch, aber zugleich, wie ihr schon richtig gesagt habt, gibt es dann eben auch viele Namen, die dann da hinten überfallen. Also klar, eine Nikki Cross beispielsweise, die fühlt sich, glaube ich, jetzt derzeit in dem Gimmick, was er hat, wohler als in dem, was er vorher gehabt hat. Immerhin wird sie präsentiert. Ihr Sanity-Character, der ist ja sehr schnell hinten übergefallen. Asuka ist für mich auch eine schwierige Personalie. Ich meine, wir hatten eine Zeit lang das Gefühl, wenn nichts mehr geht, dann gibst du Asuka den Belt, da kommen noch solide Matches bei raus und das funktioniert irgendwo. Aber die ist ja als absolute, ja, dominante Kraft von NXT rübergekommen, ne? Als ungeschlagener Champion ist sie rübergekommen und auch das hat man ja dann relativ schnell kaputt gemacht und dann auch sehr stark verwässert, wenn ich da an den Run der Kabuki Warriors denke. Das war am Anfang noch, das fand ich am Anfang richtig gut, muss ich dazu sagen.
Anfangs ja, und irgendwann wurde halt wieder Comedy, Comedy, Comedy. Ich hab immer das Gefühl, als wenn sich die Booker denken, aber die Frauen, die können das nicht alleine tragen, wir brauchen unbedingt irgendwie Comedy, irgendwas Peinliches oder sonst was.
Ja, und du hast, was das große Problem, was ich derzeit sehe, ist eben, dass du es nicht geschafft hast in den vergangenen Jahren, also wir sprechen jetzt hier von 5 Jahren, hast du es nicht geschafft, neben diesen 4 großen Damen, die wir da haben, hast du es nicht geschafft, annähernd jemanden aufzubauen, der in diese Kategorie passen würde.
Obwohl, Moment, da rätsche ich mal rein.
Ja.
Und das Schlimme ist nämlich, obwohl du das Personal dafür hast, also eine Rhea Ripley, Shayna Baszler, Asuka, gerade eine Rhea Ripley, wir haben doch gedacht, die kommt hoch. Alles klar, lass der freien Lauf und dann hast du halt den nächsten Star sofort etabliert. Ja, du hast das Personal. Das ist halt das Nervige.
Das Ding ist halt auch, also gefühlt, wenn man dann mal es geschafft hat, einen Star ranzuzüchten, siehe Bianca Belair, dann kommt wieder eine der Four Horsewomen und macht die weg. Siehe Becky Lynch. Und das verstehe ich nicht. Also ich war wirklich, wirklich wütend, ja. Als das passiert ist. Und ich war fassungslos, weil ich einfach nicht glauben konnte, dass man jetzt, man hat eine Frau, man züchtet die zum Star hoch. Die hat auch alles, wie du schon gesagt hast, was man mitbringen muss. Wobei ich beim Charisma noch ein bisschen was zu meckern habe, aber egal. Auf jeden Fall, du hast diese Frau und machst sie weg. Also zerstörst alles, was du in den Monaten davor aufgebaut hast, innerhalb von einer Minute, nicht mal einer Minute. Und das verstehe ich nicht.
Weil da keiner an Becky und Charlotte rankommen darf.
Ja, aber warum?
Das ist doch dumm. Das ist übrigens ein Ding, dass, also dieses Aufbauen und wieder fallen lassen, das ist was wir in sehr vielen Fällen gesehen haben. Das haben wir zum Beispiel auch bei Bayley gesehen. Ich erinnere nur an die Geschichte mit Alexa Bliss in diesem Kendo-Stick-Match, wo sie danach erstmal wieder Ewigkeiten gebraucht hat, bis sie sich gefangen hatte und wo dann erst der Heel-Turn quasi Besserung gebracht hat. Ich finde auch, eine Alexa Bliss hatte ihre Ups and Downs, wenn wir uns beispielsweise an die Mobbing-Fehde gegen Nia Jax erinnern. Nur so als Beispiel. Ich
kann so viel, Mann. Die ist es da und dann machst du daraus
nichts. This is your life.
Oh Gott, schreckliches. Selbst das mit der Puppe, ich meine, was sollte das denn mit der Puppe?
Das, ja, und ich glaube, das ist, glaube ich, eine Entwicklung, die wir hier sehen können, dass man es bis jetzt nicht geschafft hat, neue Stars neben den bestehenden Namen hier aufzubauen. Und wenn man jemanden gehabt hat, dann hat man den relativ schnell fallen gelassen. Ich habe auch manchmal das Gefühl, dass man das Vertrauen in die Damen nicht mehr vollends hat. Gerade nicht in die neuen Damen. Wir haben über Evolution gerade gesprochen. Wo ist denn der Nachfolger von Evolution? Also warum hat man nicht noch mal gezeigt, so, wir haben genug Frauen. Waren ihr genug da? Also vor der Entlassungswelle. Waren ihr genug da, um wirklich da noch...
Der war schon gemein irgendwie.
Aber es sind ja genug gute Wrestlerinnen da. Es sind auch jetzt noch genug Wrestlerinnen da. Muss
man ja, aber so alle nicht auch
gebaut.
Was willst du jetzt in Pepper? Ja. Also Evolution damals hatte ja schon nicht die Dolce Byword, weil es halt auch daran lag, dass es super blöde platziert war, terminlich. Aber wen willst du da gerade in Pay-Per-View aufbauen oder wie willst du Zuschauer dazu bringen, einzuschalten? Das Problem ist ja nicht das Personal an sich, sondern einfach, dass du keine Zeit investierst, dass der Zuschauer irgendwie was, eine Verbindung aufbauen kann zu irgendeinem von den Wrestlerinnen. Was hab ich denn jetzt, wenn ich war riesiger Rhea Ripley-Fan, was hab ich denn jetzt für eine Verbindung zu ihr? Gar keine. Shayna Baszler genauso und Co. So zieht es halt. So, zu wem habe ich noch eine Verbindung? Wer kommt halbwegs ernst rüber? Ja, das sind halt die Horsewomen und Bianca Belair. Das war es dann erstmal. Du ja. kannst dein Pay-Per-View nicht um 3-4 Personen machen. Das ist halt einfach das Problem. Da drehen wir uns halt immer im Kreis, weil es ist halt, ja, du machst Klischee-Gimmicks, die eh nicht funktionieren, also interessieren sie dich nicht. So, dann gibst du denen doch zusätzlich wenig Zeit. Hast du noch weniger die Möglichkeit, eine Verbindung aufzubauen. Und dann willst du zeitgleich ja die Horsewomen immer drin haben, weil auf die baust du, beziehungsweise sagst, ja, die anderen funktionieren nicht. Ja, warum funktionieren sie halt nicht? Das ist halt, es ist so blöde und frustrierend für mich, weil einfach wirklich dieses Personal, wenn du dir das Roster anschaust, wir kommen ja gleich zu AEW, was hätten wir denn damals gegeben, als AEW gegründet wurde, wenn die so ein Roster gehabt hätten? Wir wären doch niedergekniet und gesagt, oh ja, bitte, ihr braucht die Leute. Bei denen ist es ja genau umgekehrt. Und WWE hat halt echt so tolle Wrestlerinnen und die kriegen einfach keine Zeit und vor allen Dingen keine Bedeutung. Und ich habe keinen Bock, das 48. Mal Charlotte gegen Becky zu sehen, gebe ich halt ehrlich zu.
Die Matches sind halt immer gut. Also das muss man denen ja durchaus lassen. Die Matches sind gut und auch wenn die entsprechenden Fäden aufgebaut sind, dann sind die Matches bei WWE, und da lehne ich mir jetzt mal aus dem Fenster, sind qualitativ hochwertiger als die Matches bei AEW, um mal diesen Vergleich heranzuziehen. Stehe ich auch zu. Also da, ich finde, dass das Damenwrestling bei WWE rein von der Matchqualität her in den Main-Event-Regionen qualitativ hochwertiger ist als bei AEW. So. Könnt ihr gerne auf YouTube oder schreibt uns gerne Mail, kommt auf den Discord. Ich freue mich auf Diskussionen. Was mich aber jetzt inzwischen auch stört, ist, dass diese Entwicklung von NXT 2.0 auch noch damit reingeht. Wenn wir da, David hat gerade die Klischee-Charakter angesprochen. Wir haben einen Charakter-Stable wie Toxic Attraction mit Gigi Dolin, JC Jane und Mandy Rose. Soll die neue junge Zielgruppe anziehen? Klappt eher so mittel. Und dann präsentierst du auch noch, was ich viel, viel schlimmer fand, wo ich mich wirklich drüber aufgeregt habe, mit Tiffany Stratton, ein Daddy's Girl Character, wo ich mir gedacht habe, das lag doch irgendwo bei Vince McMahon irgendwo im Nachttisch.
Jerry Lawler freut sich darüber.
Ja, hat's schon geliked.
Ja, aber wenn wir jetzt Sexiness einbauen, das ist halt, ja.
Das finde ich wirklich schlimm. Das finde ich wirklich schlimm, dass man das jetzt noch so macht, weil es nicht mehr zeitgemäß ist.
Ja, überleg doch mal Liv Morgan, das Comeback, die Comeback-Promos, wo die in der Badewanne ist. Wo du einfach weißt, wegen Emma, ihr macht jetzt genau den Scheiß, den ihr ja nicht mehr machen wolltet. Entschuldigung für die Ausdrucksweise, aber ist ja so.
Ja, plus man hat natürlich auch viele Talents einfach entlassen oder fallen gelassen. Da sind ja einige Namen dabei, die jetzt in anderen Promotions eine große Rolle spielen. Siehe Deonna Purrazzo, siehe Tay Conti, Ruby Riott natürlich, Ember Moon wird sicherlich auch noch irgendwo ihren Platz bekommen, bin ich mir sehr, sehr sicher. Also da sind ja die finden ja überall ihren Platz und werden entsprechend eingesetzt. Und man hatte das Material, das ist ja das Problem. Und ich glaube, Mella, um das hier auf einen Abschluss zu bringen, ich glaube, das Problem ist nicht, dass erneut das Problem bei der beim Fortschritt der Damen-Division bei WWE sind nicht die Damen selber, weil da ist immer noch genug Talent da. Das Problem ist, wie man es einsetzt, oder?
Ja, es ist sehr richtig. Es ist das Booking, es sind die Charaktere, die man den Leuten gibt. Es ist das Storytelling und es ist die Zeit, die man ihnen vor allen Dingen in dem Fall nicht gibt, die halt dazu beitragen, dass wir hier gerade so einen harten Abwärtstrend haben.
Das ist schon eine klare Entwicklung. Auch da, weil ich gerade gesagt habe, man glaubt nicht so recht an die Damen. Schaut euch mal die Geschichte um das Tag Team Title Geschehen an.
Ach, das gibt's ja auch.
Ist das noch?
Ja, das gibt's noch. Tatsächlich, das haben wir Selina und Carmella jetzt als Champion. Ja. Und ich habe das Gefühl, es hat niemanden interessiert. Nobody cares, weil du einen Titelwechsel in, ich glaube, waren es 3 oder 5 Minuten. Ich weiß es nicht mehr.
In der guten alten Zeit halt.
Ja, es ist genau das. Nur mit mehr Lametta.
Letztes Jahr war mehr Lametta.
Genau. Und das ist, glaube ich, derzeit das ganz, ganz große Problem von WWE, dass man es nicht schafft, da eine Ernsthaftigkeit in die gesamte Division reinzubringen und nicht zu präsentieren, was man hier eigentlich mit der Women's Revolution sich selbst auf die Fahne geschrieben hat. So, Punkt um. Und jetzt kommen wir rüber zur AEW. David, wir haben damals ja, da muss ich dich fragen, weil wir haben natürlich damals auch die anfängliche Berichterstattung natürlich gemacht. Wir haben über das Roster gesprochen und da haben wir damals auch gesagt, Mensch, puh, die Damendivision, die ist schon ein bisschen dünn besetzt.
Ja,
ne?
Zu Recht. Man hat ja sehr viele japanische Talente, auch weil man eben kaum Leute hatte. Da war es halt schwierig, auch Characters zu formen. Das war das größte Defizit schlechthin bei AEW, muss man einfach sagen. Das, egal welchen Pay-Per-View wir hatten oder auch welchen Podcast wir hatten, das war halt immer der Makel. Da fehlte es einfach an so viel. Und hier, ich nehme es schon mal vorweg, passiert genau die gegenteilige Entwicklung. Man hat erstmal das Roster immer mehr aufgefüllt, nach und nach. Nicht auf einen Schlag, sondern wirklich nach und nach. Allerdings, was man jetzt gerade macht, finde ich super. Also ich bin wirklich dankbar dafür und ich freue mich sehr, war dieses Turnier um den zweiten Titel.
Indem man TBS Women's
Title. Also eigentlich den TV-Titel, also Midcard-Title. Wie man das umgesetzt hat. Ich war echt skeptisch. Anfangs braucht man den Titel, ja, nein. Aber man hat halt realisiert, das Problem war, okay, jetzt haben wir genug Leute im Roster, aber halt noch gar nicht wirklich Charaktere, die sind noch nicht wirklich präsentiert, haben noch zu wenig Zeit. Was macht man? Man macht ein Turnier, wo die Matches echt lang gehen. Wo du dann auch mal Leute siehst, die du halt noch nicht vorher gesehen hast, und du nutzt dann diese Matches, um unterschiedliche Charakteren, unterschiedlichen Wrestlerinnen mehr Charakter zu geben. Und das finde ich super. Ich bin total begeistert von diesem Turnier, einfach deshalb, weil man es geschafft hat, dass ich jetzt eine Verbindung aufgebaut habe, halt eben nicht nur Britt Baker, die halt über allem thront. Sie hat das im Grunde genommen angefangen. Die auch richtig von den Männern im Übrigen auch gerne, Gruß an den CM Punk, mal eingebaut werden muss, was ich auch für wichtig halte, weil es wird halt gleich auf gleiche Höhe gestellt oder gar über einen selber. Mit Ruby Soho, alles klar, Thunder Rosa hast du jemanden. Aber nicht nur das, du baust halt Storylines rein wie Hikaru Shida und Serena Deep, wo Hikaru eigentlich echt ein Problem mit Charakter hat. Aber jetzt hast du direkt da noch zwei Wrestlerinnen, wo ich dann auch noch dabei bin. Und so gehst du halt weiter. Du gehst eigentlich das Roster da bei diesem Turnier, gehst du so durch, dass du verschiedene Charaktere einordnest, dass du halt weißt, okay, ey, hier sind die richtig großen Gefahren, das sind die Badasses, oh, das ist die Hinterhältige, das ist die Kämpferin. Dieses Turnier ist einzig und allein für mich da, nicht den Titel zu geben, sondern Charakter zu erschaffen, damit du als Zuschauer eine Verbindung aufbauen kannst. So, das ist schon mal vorweggenommen.
Gut.
Jetzt dürft ihr gerne. Seht ihr das anders?
Ich frage jetzt erstmal Mella, also wie hast du hier die Entwicklung der Damendivision bei AEW so über die Monate mitgenommen? Du wirst ja wahrscheinlich auch mal geschaut haben, wer catcht denn jetzt da, wer ist da mit dabei? Wir sehen auch beispielsweise Layla Hirsch, das ist eine alte Bekannte aus dem WXW-Lockerroom und einige andere Namen, die man auch hier in Europa ja kennt, Thunder Rosa ja genauso. Wie hast du das Gefühl gehabt, was sich da getan hat?
Also ich muss sagen, ganz am Anfang, ich kannte wirklich wenige der Frauen, die AEW am Anfang eingestellt hatte. Also sei es eine Riho, sei es eine Nyla Rose. Und ich muss auch gestehen, ich konnte mit denen auch nicht so viel anfangen. Also
ja.
Ich weiß nicht hundertprozentig, woran es lag. Ich weiß nicht, ob es da auch wieder so ein bisschen das Klischeehafte war. Hier Nyla Rose, das Biest, Riho, die kleine Süße. Und so. Und irgendwie hatte ich das Gefühl, da haben halt ein paar Buddies eine Wrestling-Promotion gegründet mit einem fetten Geldgeber da hinten. Und die wussten schon ganz genau eigentlich, wie sie es machen, außer bei den Frauen. Und das hat sich dann auch irgendwie durchgezogen. Also das war auch ein komplett wild zusammengewürfeltes Roster gefühlt. Und wie gesagt, ich konnte da auch kein großes Interesse für aufbringen aus irgendeinem Grund.
Die Matches waren ja auch nicht gut.
Nee, waren sie auch wirklich nicht. Also da dachte ich wirklich so, okay, da hatte ich mir mehr erwartet. Und dann jetzt gerade eben so in den letzten Monaten oder letzten halben Jahr, gerade auch natürlich durch eine Britt Baker, die sowas von ihrer Verletzung profitiert hat, was absurd ist. Aber die hat ja in dieser Zeit so viel an Charisma und Charakter dazu gewonnen, an der bist du einfach nicht vorbeigekommen. Und die ist ja jetzt zu Recht einfach auch Champion. Und ich glaube und hoffe auch, dass sie so schnell einfach niemand entthronen wird, weil ich es unfassbar unterhaltsam finde. Und du hast einfach auch so viel dazu gewonnen. Teilweise auch natürlich durch die Entlassungen vom WWE, klar. Du hast dankbar die Hand aufgehalten für eine Ruby Soho und wie sie alle heißen. Klar, und hätte ich auch gemacht als Promotion. Aber wie auch David schon gesagt hat, es sind jetzt Charaktere da. Es sind Charaktere da, in die bin ich invested, wie man so schön sagt. Ich interessiere mich dafür. Ich bin ja auch ein riesen Jamie-Hater-Fan. Also auch die ganze, wie gesagt, Britt Baker-Kombo da finde ich unfassbar unterhaltsam. Eine Serena Deeb sehe ich endlich mal, die bei WWE auch eigentlich weit, weit unter ihrem Wert eben verkauft wurde. Ich weiß gar nicht, hat die überhaupt groß gecatcht? Ich kann mich gar nicht mehr erinnern an der genau, Seite.
Aber ich finde die super.
Ich finde die auch mega. Auch gerade hier das eine Match gegen Hikaru Shida, was mir unfassbar in der Gedächtniserinnerung geblieben ist, weil die einfach so sich da reingelegt haben und hard-hitting gegangen sind. Das fand ich super. Und auch die ganze Story drumherum. Und man hat endlich Stories, man gibt den Leuten Zeit, man hat Charaktere und ja, ich habe auch das Gefühl, dass es ein komplett widersprüchlicher Trend zu WWE ist. Gerade auch mit diesem Turnier, was wirklich auch ein Turnier ist und nicht nur einfach, jo, macht mal, ist uns eigentlich egal, ach, wer soll gewinnen, ja, Mama Selina Vega, passt schon. Sondern es gibt einem die Zeit, wirklich verschiedene Frauen zu sehen, die auch wirklich gute Matches hinlegen, beziehungsweise eben einfach die Charaktere dahinter zu sehen. Und das ist echt eine coole Sache. Also wir sind da echt in einem Aufwärtstrend, muss ich sagen.
Kann
ich da
noch was anfügen?
Natürlich.
Wichtig ist für mich, also ich glaube, so ein Schlüsselpunkt für mich war auf jeden Fall das Hardcore-Match zwischen Britt Baker und Thunder Rosa.
Unsanctioned Lights-Out-Match.
Ja, also einfach, sagen wir einfach das Blut-Match. Da haben die Frauen, die halt wirklich nicht das beste Standing hatten, nicht weil die Fans es keinen Bock hatten, sondern einfach, es war halt noch zu wenig da. Das hat denen einen riesen Dienst erwiesen. Also da war auf einmal die Attention nicht nur da, sondern halt auch der Respekt. Also die beiden Frauen haben sich einen irren Respekt erarbeitet durch dieses Match. Und ja. Weshalb ich halt das Turnier gut finde, muss ich halt noch mal kurz zusammenfassen. Du kannst natürlich halt sagen, ja, ein Turnier nutze für Charakterbildung, ist ja schön und gut. Hier, du hättest auch sagen können, wir machen einfach so Matches und dann bauen wir da die Charaktere auf. Aber es waren halt einfach, oder die meisten Frauen hatten halt keinen richtigen Charakter. Und jetzt, dann hast du natürlich, du brauchst einen Grund, warum die kämpfen. Ja, dann mach halt ein Turnier. Da brauchst du keinen richtigen Grund, die wollen das gewinnen. Und nach kannst du das halt zeigen. Was ich halt zum Beispiel auch gut finde, eine Tay Conti zum Beispiel, die ist jetzt nicht die beste Wrestlerin ever. Aber du kriegst live mit, wie sie sich halt nach und nach immer weiter verbessert. Und ich gebe zu, das Match gegen Britt Baker, es war ja klar, da ist keine Spannung drin. Aber trotzdem siehst du, okay, man gibt den auch so einer Frau jetzt einfach mal die Chance, rampelig mehr zu kommen. Du kriegst mehr Matchzeiten. Und ja, das hat für sie auch diesen einen Schritt nach vorne gemacht. Und ich fand auch bei dem Frauen-Roster, dass du halt eine schöne Diversität drin hast. Auch eine Jade Cargill, gibt der mal Zeit, aber die ist halt auch ganz anders als eine Jamie Hayter und die ist wiederum ganz anders als eine Chris Statlander. Und mir gefällt es, dass die Charaktere sich unterscheiden. Und das ist momentan für mich mit so das Wichtigste. Damit ich invested bin, brauche ich Unterschiede. Und wenn ich halt sehe, dass eine Hikaru Shida halt die Kämpferin da ist und dann macht die blöde Tussi von Siona Deep, die so fies ist und so brutal ist, macht ihr diesen Pokal kaputt, ja, da bin ich drin. Weil ich einfach auch diesen Charakter weiß. Wenn die jetzt einfach nur sich da anzicken würden, nee, aber so ist das richtig. Und es ist immer noch ein langer Weg, weil wrestlerisch hast du einfach bei WWE ein ganz anderes Roster. Aber ich finde, man setzt da an, was du als Basis brauchst, das ist, dass der Zuschauer irgendwie eine Connection hat. So, jetzt darf mal Olaf sagen, wie der das überhaupt findet.
ich sehe auf jeden Fall auch natürlich den positiven Trend, den AEW in den letzten 2 Jahren hier beschritten hat. Das muss man ja ganz klar sagen. Da hat man viel getan, man hat personell nachgebessert, man hat natürlich auch Standout-Performances gehabt. David hat gerade schon angesprochen, Thunder Rosa und Britt Baker haben da wirklich ein riesengroßes Ausrufezeichen gesetzt. Ich bin aber nicht ganz so positiv. Also ich sehe da auch einen positiven Trend. Aber was mir halt wirklich fehlt, neben Britt Baker, mir fehlen die großen Stars. Mir fehlen die großen Stars. Mir fehlen die wirklich großen Storylines, die auch bei Dynamite wirklich absolut im Mittelpunkt stehen. Das fehlt mir ein bisschen. Dass man das Gefühl hat, ja, AEW baut auf die Damen. Bis jetzt ist es noch so ein bisschen so ein Pet-Project. Man versucht da was aufzubauen, man ist dabei. Und es ist ein Prozess. Aber man hat, glaube ich, vielleicht auch zu Beginn einen Schritt vor dem anderen gemacht oder einen Schritt zu früh gemacht. Und dadurch ist man in Probleme gekommen. Und das hat sich bis jetzt hingezogen. Ja, man entwickelt sich hier, mir fehlen aber trotzdem noch die großen Geschichten, wo ich wirklich invested bin. Sondern für mich ist es jetzt erstmal so, wie du auch schon richtig gesagt hast, David, Britt Baker steht über allem. Die ist absolut positioniert, die ist genauso groß wie die meisten Main-Event-Herren, muss man ganz klar sagen. Also da hat AEW sehr, sehr viel richtig gemacht, auch wenn ich sie aktuell noch immer interessant finde, aber es nimmt ein bisschen ab. Sage ich ganz ehrlich. Aber die Leute stehen drauf und die Leute gehen mit. Insofern, wer bin ich?
Ja, sie braucht die besten Herausforderungen.
Urteilen.
Aber genau. Und das fehlt. Dafür ist ja das Turnier, für mich persönlich ist es halt da, weil es ist ja eigentlich gerade, du kannst eigentlich dir nur die Finger verbrennen. Schmeißt du halt eine Thunder Rosa zu früh rein oder eine Ruby Soho direkt oder eine Serena Deep. Das ist dann noch zu früh. Jetzt, aber dadurch, also bei mir persönlich war es halt einfach so, die Frauendivision habe ich halt mir angeschaut, aber es war halt noch nicht so, dass ich jetzt sagen würde, oh, Topstar schlechthin. Wenn jetzt aber das Turnier vorbei ist irgendwann, habe ich jetzt immer mehr, oder ich merke das halt auch meine Frau, dass sie jetzt zuletzt, die absolut keine Verbindung zu der Frauendivision hatte, außer halt Britt Baker, jetzt schon überlegt, wer gewinnt das Turnier. Und dass sie halt wirklich jetzt schon abschätzt, wer ist denn jetzt der größere Star und wer weniger. Und das ist eigentlich für mich wichtig, weil Britt Baker braucht halt die große Herausforderin, damit du halt eine große Story haben kannst. Aber damit du eine große Story haben kannst, brauchst du einen Charakter, den halt
korrekt,
Frauen
aber da muss ich, weil das haben viele auch geschrieben. Mein Problem ist aber damit, die Siegerin aus dem Turnier, die hat doch eh schon ein Belt und alle anderen sind Verlierer.
Ja, aber das Turnier ist ja nicht, deswegen ja, ich finde, das Turnier ist so aufgebaut, dass es eigentlich gar nicht um den Belt hauptsächlich geht. Das wird halt so ein Peak für jemanden sein, aber es geht vor allen Dingen darum, dass gerade jetzt zum Halbfinale, du hast ja zeitgleich mit einem Schwung, machst du halt vier Charaktere, die du dann einsetzen kannst, wo die Leute auch ist eine Verbindung haben, so, und wenn dann Britt Baker rauskommt und irgendwann eine Promo hält, bla bla bla, und plötzlich kommt die Musik von dieser einen Wrestlerin, die du aber schon im Turnier hattest, die sich wirklich durchs Turnier geschlagen hat und halt dieses Standing bei dir entwickelt hat, kommt raus, dann hast du dieses, oh, okay, da wollen wir mal gucken. Also das ist halt meine Hoffnung und das, was ich drin sehe.
Kann passieren, absolut. Also ich sehe immer noch jemanden wie Thunder Rosa als absolut die Persönlichkeit, die eigentlich mit Britt Baker jetzt in die nächste große Fehde gehen musste, aber die steckt halt in diesem verdammten Turnier fest.
Noch?
Noch, ja. Zugleich, Ruby Soho hat ja ihr Titelmatch auch schon bekommen damals, also bei AEW Grand Slam. Auch die muss erstmal wieder aufgebaut werden. Ich sehe die Entwicklung natürlich und ich sehe aber auch, dass man hier noch mehr einen Unterbau schaffen muss für die Damendivision. Da können ruhig noch ein paar weitere Damen mit hinzukommen und ich habe auch den Eindruck, dass man aus bestimmten Möglichkeiten nicht genug gemacht hat. Und ja, da blicke ich zum Beispiel auch an die Kooperation mit Impact. Impact hat eine tolle Damendivision, muss man sagen. Also beispielsweise auch mit Frauen wie einer Jordynne Grace, die ich liebend gerne mal bei Dynamite zum Beispiel gesehen hätte. Und warum macht man bei den Männern diese Forbidden Door Matches, wo alle Smart Marks im Internet aus der Hose hüpfen und sagen, oh, ne, Minoru Suzuki oder oh, hier Nick Gage oder was weiß ich wer.
Anders hätte ich auch mal für Schlagartfall.
Nee. Aber du weißt, was ich meine. Warum versucht man denn nicht, mit den Möglichkeiten, die man hat, auch mal Damen rüberzubringen?
Darauf warte ich tatsächlich auch noch.
Ne? Warum macht man das nicht? Du hast doch die Möglichkeiten. Warum holst du nicht eine Diana Perrazzo rüber und lässt die zeitweise gegen jemand anders fäden? Du schickst Christian Cage rüber, der garantiert dem Impact-Produkt gut getan hat und gerade auch einem Josh Alexander extrem gut getan hat. Aber im Gegenzug hat man da halt die Damen komplett vernachlässigt. Und das finde ich ärgerlich. Ich finde, da hat man eine riesengroße Chance vertan. Man hat es nur angedeutet mit der Koop mit NWA, wo man Camille mit reingeholt hat, dann gegen Layla Hirsch, aber nicht böse gemeint, das hat auch nicht so viele interessiert. Da wär viel mehr möglich gewesen. Und das hat man nicht gemacht. Und ich verstehe nicht genau, wieso und wieso man bei den Männern das so macht und bei den Frauen das so macht, weil auch da wäre Potenzial da gewesen.
Ist das denn noch möglich oder ist das schon vorbei, die Koop, richtig?
Tony Khan hat zuletzt gesagt, aktuell plant man keine weitere Zusammenarbeit in diesem Stile. Okay. Sondern, also die Tür ist nicht zu, aber die ist erstmal angelehnt. Oder irgendwie sowas. Und das ist was, da habe ich mich wirklich drüber geärgert, weil ich habe mich gefragt, Mensch, wenn du doch quasi diese Möglichkeiten hast, dann versuch doch das nicht nur auf die Männer-Champions zu umzuwälzen, sondern versuch doch auch was mit den Damen zu machen. Ne? Und ey, ich hätte so Bock gehabt, eine Jordynne Grace zu sehen, von mir aus gegen eine Britt Baker oder wie auch immer. Oder eine Deonna Purrazzo gegen eine Britt Baker oder Jordynne Grace gegen Thunder Rosa. Das sind doch geile Matches. Und damit kannst du auch Leute wieder ranholen, kannst zeigen, hey, hier, wir bieten euch nicht nur bei den Männern was Besonderes, sondern auch bei den Frauen. Und das hat mir ein bisschen gefehlt. Aber ich bin da eben auch ein bisschen kritischer und ich finde, dass man hier kleine Schritte macht in die richtige Richtung, aber man ist natürlich noch lange nicht da, wo man sein möchte. Ich glaube, das weiß man auch bei AEW selbst.
Ja, ist ein langer Weg. Man muss auch realistisch sein, selbst eine Charlotte und so, die ist ja nicht innerhalb von einem Tag bei NXT da ein Topstar gewesen.
Also, ich wollte es gerade sagen.
Entschuldigung, also dass die ein Standing hat für Main Event ein Sasha Banks oder ein Bayley oder selbst ein Becky Lynch, die anfangs als Irin rauskam.
Oh Gott, ja.
Also gute Stars zu kreieren, das dauert einfach ein bisschen. Manchmal hast du halt Glück, dass es von alleine passiert, aber eigentlich ist es ja immer eine Entwicklung, die man voraussetzt. Ja. Und wichtig ist vor allen Dingen, ich bin bei dir, es ist immer noch ein langer Weg. Also es ist immer noch weit weg, dass ich jetzt sage, die Women's Division, die ist fantastisch, aber wichtig ist, dass man diesen Weg, den man jetzt einschlägt, weitergeht. Und da bin ich jetzt erstmal positiv gestimmt, weil ich habe zumindest nicht viele Fäden oder Situationen während des Turniers zum Beispiel gehabt, und das geht ja schon eine Weile und es wird ja noch eine Weile gehen, die mich angenervt haben. Das hatte ich halt eben nicht. Und das ist erstmal für mich halt was sehr Wichtiges, weil die Wrestlerinnen wurden für mich als Kontrahenten und als Athletinnen dargestellt. So sehr halt welche überzeichnet sind. Bunny ist ja mega überzeichnet, aber das ist trotzdem noch ein Charakter. Aber es ist halt wirklich so, dass ich das Gefühl habe im Laufe des Turniers, dass da halt wirklich, ja, Fighterinnen mir gezeigt werden. Und ich die halt auch als solche sehe. Und das ist mir immer sehr wichtig.
Ja, wobei das Bunny jetzt auch vielleicht nicht gerade das beste Beispiel für die Women's Revolution ist.
Nee, das nicht. Aber sie hat halt ihre Rolle gefunden. Aber selbst sie ist ja nicht so, dass ich jetzt sage, von wegen, ja, die ist super im Ring. Nein, auf keinen Fall. Aber sie ist halt ein Charakter.
Ja. Ja, genauso wie Abaddon. Ja. Die haben wir heute übrigens noch gar nicht erwähnt. Die auch wrestlerisch, ich sag mal, solides Mittelmaß ist, aber natürlich durch den Charakter extrem hervorsticht. Die sollte man vielleicht auch noch hier der Vollständigkeit erwähnen. Und natürlich, David hat gerade schon die Japanerin angesprochen, da sind ja auch einige dabei, die wir regelmäßig gesehen haben. Emi Sakura beispielsweise ist ja auch jemand, die wir jetzt offensichtlich häufiger wieder dabei haben. Weil zugleich ist ja Big Swole zurückgetreten, beziehungsweise hat den Vertrag außen laufen lassen. Mal gucken, wo da ihr Weg hingeht. Krankheit und so ist ja auch mit dabei. Jemand, den ich auch noch mal hier vorstellen möchte, ist Anna Jay, weil ich finde auch, dass die sich verbessert hat. Weil das ist auch genau das Spannende, was David auch schon gerade angesprochen hat. Man will diese Entwicklung sehen und das sieht man bei sehr vielen Frauen. Tay Conti und Anna Jay sind da für mich zwei der Namen, die da hervorstechen. Und was ich ganz interessant fand, Tony Khan hat im Rahmen des Full Gear Media Panels, also bei Interviews, die wir da rum stattgefunden haben, hat er so ein bisschen, ja, auf eine Frage, was das Damenwrestling angeht, so ein bisschen zickig reagiert, weil er sich offensichtlich nicht genug gewertschätzt gefühlt hat. Und da hat er dann aber auch ganz klar gesagt, dass er unter anderem auch in anderen Promotions Geld investiert, damit quasi dort All-Women-Shows und andere Veranstaltungen stattfinden können. Und da muss ich die Mella jetzt mal fragen. Mella, wie wichtig ist das auch, dass vielleicht nicht sofort bei AEW auf der ganz großen Bühne, was hier heranwächst, sondern vielleicht eher, dass der erstmal im Kleinen etwas vor sich hin gedeihen kann, ehe man es dann umtopft und dann wird daraus eine wunderbare Blume.
Ja, also es ist natürlich wichtig, auf kleiner Ebene Sachen auszutesten. Einfach, weil halt dann die Gefahr nicht so groß ist, dass wenn es schief geht, dass es sofort die ganze Welt mitbekommt und dass es dann sofort wieder in die Tonne gekloppt werden muss. Also wenn ich jetzt eben ein paar Mädels austesten möchte, dann mache ich das halt nicht vielleicht sogar nicht sofort bei einem AEW Pay-Per-View, sondern dann, in Anführungszeichen, leihe ich die dann doch vielleicht lieber an eine kleinere Promotion, wie zum Beispiel NWA, die ja mit dem Empower-Event auch ganz, ganz viele Frauen eingesetzt haben, die der Mainstream-Zuschauer vielleicht nicht so kennt. Auch zum Beispiel eine Lady Frost, die ja wohl auch überzeugt hat und ich meine gehört zu haben, jetzt bei Impact gesigned ist oder gesigned werden wird.
Ist gesigned,
okay. Ne, und hat man da halt auch getestet. Da hat's funktioniert, wunderbar, hier ist dein Vertrag. Und so kann's halt laufen. Und wenn was halt nicht so funktioniert, dann kann man vielleicht noch mal auch drüber gucken, okay, woran lag das jetzt? War es die falsche Gegnerin? War es der falsche Zeitpunkt? War es das falsche Gimmick, was man da versucht hat? Und ich finde es schon sehr, sehr wichtig, weil es nimmt auch den Druck von einem selbst als Aktive. Weil wenn man da sofort auf die große Bühne geschmissen wird und das heißt Sink or Swim, ja, das ist ja dann gar kein Druck und eine ganz blöde Situation, auf gar keinen Fall. Und da habe ich halt auch so ein bisschen das Gefühl, dass das bei WWE auch oft passiert ist. Da wurden Frauen, die einfach noch nicht ready waren, in den Topf geschmissen und es wurde gesagt, so, jetzt werd mal, um beim Vergleich mit dem Topf zu bleiben, ein leckeres Menü oder wir schütten dich weg. Und da ist halt auch wieder das Stichwort Zeit ganz, ganz wichtig. Und ne, gerade wenn man es auf kleiner Bühne testet, da kann man sich halt auch die Zeit nehmen. Und dann, wenn es nicht funktioniert, dann probiert man es halt nochmal und verändert so Kleinigkeiten, bis man dann eben mal zufrieden ist und es auf der großen Bühne präsentieren kann. Und dementsprechend sind halt auch so kleine Events wie eben zum Beispiel NWA Empower vom August 2021 ganz, ganz wichtig. Weil wo soll man sich denn sonst entwickeln?
Das ist vor allen Dingen wichtig. Ich meine, du kannst ja einfach nur so gut werden, wie du Erfahrung hast. Du musst das ja auch Erfahrung halt sammeln. Und zum Beispiel AEW Dark ist halt dafür auch nochmal eine Situation, wenn man halt bei anderen Divisions oder bei anderen Ligen hilft finanziell, ist es ja für dich im Grunde genommen nur eine reine Win-Win-Situation. Du hast kein Risiko, zeitgleich hast du die Chance darauf, jemanden zu kriegen, den du ins Roster nimmst, der dann halt, oder die dann halt entsprechende Erfahrungen gesammelt hat und schon sicher im Ring ist. Ich meine, eine Ty Conti jetzt beispielsweise im AEW-Roster, wenn man die halt vergleicht, von die ersten Matches von ihr und halt jetzt, das ist immer noch weit weg von Spitze, aber das ist halt eine riesige Entwicklung. Und warum kam die Entwicklung? Ich meine, die hat dieses Jahr fast 50 Matches gemacht. Das hat ja einen Grund. Oder auch eine Wet Velvet, die macht auch ihre 40 Matches und Co. Du brauchst einfach Matches und auch Matches, die halt länger als ein, zwei Minuten gehen, damit du überhaupt ja auch diese Erfahrung hast, wie du ein gutes Match erzählen kannst, wie du deinen Charakter fallen kannst, wie halt Mella richtig sagt. Dafür brauchst du einfach auch andere Ligen oder halt eigene Shows, die halt nicht so im Fokus aller stehen. Wo halt auch schon mal was daneben gehen kann, ohne dass irgendjemand aufschreit.
Mhm. Sehe ich auch so. Also, hab eigentlich alles gesagt, ich muss jetzt nicht mal irgendwas wiederholen. Ich wollte Mella hier gerade mal fragen, weil du natürlich auch hier so ein bisschen in deutschen Gefilden deinen Überblick hast. Wie siehst du denn die Entwicklungsmöglichkeiten hier in Deutschland und Europa eigentlich für das Damen-Wrestling aktuell? Gibt's da Namen, die dir einfallen? Gibt's da irgendwie einen Trend? Hast du das Gefühl, dass da vielleicht auch das Interesse nachgelassen hat? Wie ist das? WXW hat Intergender Rules inzwischen. Wir wissen, Stephanie Mays trifft bei der Anniversary Show im Dezember an der Seite von Festime Mudo auf die Heirs of Hungary. Sprich, da geht's in eine ganz andere Richtung. Wie siehst du das?
Ich habe das Gefühl, dass definitiv den Mädels mehr Chancen gegeben werden, dass die eben nicht sofort verurteilt werden und dass da auch eine Entwicklung stattgefunden hat. Also ich sehe da ganz viele Mädels, wo ich am Anfang wirklich noch fast die Hände über den Kopf zusammengeschlagen habe, wo ich aber wirklich eine Entwicklung sehe. Also sei es eine Kara, sei es eine La Katrina, Tyra Gates, Nikki Foxley, es gibt so viele, eine Sarah Grace, die jetzt, denen eben diese Chance gegeben wurde, eben im kleinen Rahmen sich auszutesten und zu wachsen, also in Anführungszeichen kleineren Promotions, und die man jetzt eben auch zum Beispiel bei WXW eben sieht, siehe eine Tyra Gates, siehe eine Nikki Foxley. Und das finde ich schon beeindruckend, weil, also, als ich da so meine ersten Schritte auch in der WXW gemacht habe, hatte ich das Gefühl, okay, wenn ich nicht sofort perfekt bin, werde ich verurteilt. Und das kam mir auch so ein bisschen entgegen. Also fast schon Hass möchte ich da sagen, wo ich mir dachte, okay, ich bin Anfängerin, ich bin Rookie, was erwartet ihr von mir? Und das
Erwartungen von den Offiziellen oder von den Fans?
Also okay. Ich hatte da wirklich das Gefühl, okay, von mir wird jetzt erwartet, ein Superstar zu sein, die ihre Matches rockt und die mit jeder da draußen ein gutes Match haben kann. Das war halt einfach nicht so. Ich war ein freaking Rookie. Rookie vor allen Dingen. Rookie.
Ein Rookie. Rookie. Rookie zucki.
Ein Rookie. Und ja, das hat einen schon fertig gemacht auch. Und weil es, und da haben wir eben wieder das Problem. Es war halt auf einer relativ großen Bühne. Und auf einer relativ großen Bühne deine ersten Schritte zu gehen, ist verdammt hart, weil alle Augen sind auf dich gerichtet. Und es war halt auch so die Anfänge des Frauenwrestling in der WXW. Und das war schon rough. Also, da sehe ich die momentane Entwicklung, dass es eben auch ein paar kleinere Promotions gibt, die eben Mädels die Chance geben, für damit da eine Entwicklung stattfinden kann. Das ist schon deutlich besser geworden. Und wie gesagt, man sieht es ja auch. Es gibt mittlerweile Mädels, die sind bei GWF unterwegs, sie sind bei WXW unterwegs, wo ich mir früher gedacht habe, das wird so nicht passieren.
Wie siehst du den Impact von NXT UK auf die deutsche Szene?
Schwierig. Also gefühlt, sobald da ein Talent ein bisschen was an Namen, Rang und Namen bekommen hat, war es gesigned. Ob das dann dauerhaft war, ist die zweite Sache. Aber gefühlt momentan ist es auch immer noch so, eine Frau ist auf dem aufsteigenden Ast. Und schwupps wird sie unter Vertrag genommen. Ob die dann eingesetzt wird, es steht auf einem völlig anderen Blatt. Aber Hauptsache, NXT UK hat sie erstmal. Ich weiß gar nicht, wie viele Frauen die mittlerweile unter Vertrag haben, die auch dann teilweise nicht für andere Promotions antreten dürfen. Aber es ist wirklich anstrengend. Es ist einfach anstrengend.
Wir haben es ja bei Amal beispielsweise gesehen, wo sie einfach mal den amtierenden Champion ja bei WXW weggesigned haben und dann.
Ja, ja. Auch Millie McKenzie.
What happened to the.
Bei Wrestling Cult. Aktiver, ja, genau. Champion. Ja. Weg. Schön. Ja. Danke. Also, ich mach den Mädels da keinen Vorwurf. Oh mein Gott, ne? Also, wenn sich mir die Chance anbieten würde, klar, würde ich auch machen. Aber.
Nicht so laut. Brauche nicht noch.
Aber es ist halt. Es ist wirklich bitter. Also für die Promotions. Und auch für die Mädels, weil es wird immer unterschätzt, wie wichtig es ist, da draußen auch Frauen zu haben, die ein Match leiten können, also die erfahrener sind. Und wenn da die ganzen Erfahrenen wegbrechen nach und nach, ja, von wem sollen die dann was lernen? Und das ist einfach, blöd gesagt, scheiße. Punkt.
Wo siehst du eigentlich das Frauenwrestling, sagen wir, in Amerika in den nächsten 2-3 Jahren? Du meinst, das kriegt nochmal so ein Standing, wie halt jetzt WrestleMania, Main Event, voll im Fokus, oder meinst du, schwieriger? Boah. Wie ist so dein Gefühl?
Also Gefühl, nö. Aber es ist halt auch schwierig zu sagen, wie weit AEW da jetzt halt wirklich diese Kurve kriegt und sich weiterentwickelt noch. Wie gesagt, der Trend ist ja positiv. Aber ich weiß nicht, ob das noch mal so ein Riesending wird, wie halt mit dem Mania Main Event, mit dem Triple Threat. Also irgendwie, da hatte man halt auch Rousey. Und das war halt so die Kirsche auf dem Kuchen. Ich sehe es schwierig.
Wir hatten dieses Jahr auch eine Frauen-Main-Event, wollte ich mal ganz kurz so erwähnen.
Aber deswegen habe ich noch hinzugefügt, das Triple Threat, weil mir dann auch aufgefallen ist, ach Moment, da war ja was. Aber siehst du, so geht das unter. Und ich sehe das echt nicht kommen, dass wir nochmal an den hohen Punkt kommen irgendwie. Also gefühlt, nee.
Also ich gehe davon aus, dass wir bei WWE es jetzt so haben werden, wie in diesem Jahr auch. Wir haben wieder 2 Tage, 2., 3. April 2022. Ein Tag gehört den Frauen im Main Event und ein Tag gehört den Männern im Main Event. Man macht damit ein bisschen, in der Politik würde man sagen, Symbolpolitik. Egal, ob die Damen soweit sind oder ob die Fehde es hergibt, man wird hier versuchen, entsprechend das Spotlight auf das Damenwrestling auch zu setzen, um da einfach ein Zeichen zu setzen. Da bin ich mir sehr sicher, dass man das machen wird. Ob es dann die Fehde hergibt und ob die Charaktere soweit sind und ob das alles groß genug ist, das steht auf einem anderen Blatt Papier. Aber ich glaube schon, dass man da mit den Verdächtigen, die man da eben hat, und da bin ich nun mal auch aktuell bei den Namen, die man jetzt so schon heute schon diverse Male genannt hat. Ne? Ich glaube nicht, dass wir jetzt auf einmal ein NXT oder ein Raw oder SmackDown-Talent haben, was jetzt durchbricht und wo wir dann sagen werden im April, mein Gott, die jetzt im WrestleMania Main Event, da habe ich ja nie mit gerechnet. Also Liv Morgan sehe ich da nicht, sondern das wird Bianca Belair, Sasha Banks, Becky Lynch, Bayley, wenn sie wieder fit ist, oder Charlotte. Wen habe ich vergessen? Charlotte sein. Die fünf werden es untereinander ausmachen. Eventuell noch Alexa Bliss, oder du machst einfach ganz salomonisch, du machst ein Triple Threat draus, machst ein Fatal Four-Way draus und dann machst dann da eine entsprechende Fehde. Aber ich erwarte mir keine Frau von NXT, ich erwarte mir keine Frau außerhalb dieser Combo aus dem Main Roster, die da eine Position einnimmt. Und David, wie siehst du das?
Ja, ich sehe es ähnlich. Ich glaube, was WrestleMania angeht, da wird es halt genauso sein. Bei WWE, ich fühle mich gerade ein bisschen so wie der PG-Zeit, wo halt ein Cena oben dran war und keiner mehr vorbeikam. So ist es irgendwie bei den Frauen auch, dass halt da die üblichen Verdächtigen, und an denen führt irgendwie nichts dran vorbei. Deswegen wird es halt die wieder geben. Was ich eher gespannter daran halt bin, welchen Star es neben Britt Baker bei AEW geben wird, was ich halt hoffe, dass es halt irgendwann soweit ist. Thunder Rosa ist auf dem Weg, aber könnten auch andere sein. Und was ich da gerne haben möchte, dass halt nächstes Jahr bei AEW dieser große Schritt kommt. Dass halt wirklich da Stars sind mit großen Fäden. Und ich gebe mal eine Prognose ab. Ich sage, wir sehen 2022 noch mal ein blutiges Match der Frauen. Und darauf habe ich Bock. Ja, nee, ich fand's erst super. Ich fand übrigens, kleine Anekdote, wie meine Frau richtig zu AEW kam, war über Facebook. Und zwar hat sie den guten Mick Foley abonniert. Und da hatte Britt Baker ihm ein Bild geschickt, mit ihr mit dem blutigen Gesicht und von wegen so, das ist Hardcore und liebe Grüße Britt an ihn. Und er hat's gepostet. Und da kam sie richtig drauf, so von, ja was, die haben da solche Matches? Ja, guck dir das mal an. So hoch. Das fand ich super toll. Also das war, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Sache. Und ja, ich möchte noch mal einen richtig fiesen Fight sehen.
Also bei AEW bin ich einfach nur gespannt drauf. Ja, genau. Bei AEW bin ich echt gespannt darauf, in welche Richtung man da gehen wird. Ob man das schafft, weiß ich nicht. Aber man muss es vor allem erstmal wollen. Man muss es auch probieren. Bei Britt Baker ist man diesen Schritt gegangen. Man kann es offensichtlich. Und das muss man dann auch nochmal unter Beweis stellen. Und ich glaube auch trotzdem, dass es AEW gut tun würde, wenn sie noch stärker auf die Frauen setzen würden. Ja. Vielleicht braucht man dafür mehr Zeit, vielleicht braucht man dafür andere Möglichkeiten, eine andere Herangehensweise.
Hatten wir bei AEW schon, da wird noch kein Main-Event von Frauen, ne?
Nee.
Ja, dann sag ich mal, spätestens 23, aber ich sag 22 gibt's das am Ende des Jahres.
Glaube ich nicht.
Sag mal einfach jetzt. Ich mach mal einen auf die Kurse.
Mella, was glaubst du?
Ich glaube, so weit sind wir noch nicht. Aber kann ja dann 2023 kommen.
Ja. Und ich hätte gern irgendwann mal Sasha Banks bei AEW, gebe ich zu. So, ja, Fantasy Booking.
Oh, das wäre interessant.
Ja. Möglichkeiten sind natürlich auf jeden Fall da. Und man merkt auch, dass natürlich bei AEW, allein weil es eben eine junge Promotion ist, da geht man da dann auch ein bisschen behutsamer mit dem Produkt um, als natürlich mit was wie WWE, wo man sich diese Women's Revolution schon selbst auf die Fahne geschrieben hat und jetzt eben da von seinen eigenen Versprechungen, von seinen eigenen Tugenden teilweise abrückt und sich natürlich auch eigene Probleme geschaffen hat. Also das ist ja nicht nur bei den Damen so. Ich glaube, das Problem der, wir haben noch keine neuen Superstars geschaffen in den letzten Jahren, das haben nicht nur die Damen, das haben auch die Herren bei WWE ganz genauso. Und bei AEW haben wir ja das Gefühl, dass da sich sehr viel im Aufbau befindet. Und eine junge Promotion, der muss man ja eben auch Zeit geben. Es reicht natürlich, was die Damen angeht. Und da werden wir abwarten müssen. Also ich bin da zuversichtlich, dass sich da was entwickelt, aber ich bin nicht euphorisch, sagen wir es mal ganz vorsichtig. Bei WWE haben wir es ja schon angesprochen. Ich glaube, da wird man auf die bewährten Kräfte noch ein bisschen weitersetzen.
Wie lange das noch?
Ey, ganz im Ernst, ich sehe auch Toni Storm nicht da in der
Region. Toni Storm ist da schon verbrannt. Man hat ja auch kein Vertrauen in ihr.
Und wer hat's vorhergesagt? Ich.
In sie.
So.
Freust du dich jetzt darüber? Eigentlich müsstest du traurig sein.
Nein, ich freue mich nicht darüber. Ich bin eigentlich mega pissig. Aber ich freue mich darüber, dass ich recht hatte, weil ich das genauso habe kommen sehen. Siehe Breakthrough Toni Storm Podcast. Hört's euch an. Ich hatte recht.
Ja, mal gucken, wo man sie noch dahin hinbringt. Aber ich glaube auch, weil es für den Moment ist es eben auch echt schwierig. Und dieses Tortensegment, ich frage mich auch, wer sich das ausdenkt. Also
dieselben, die sich ausdenken, dass sich Leute gegenseitig den Rücken rasieren unter der Dusche, und das ist lustig. Das sind dieselben Bocker.
Ja, ich weiß nicht. Nee, aber das hat mich auch wirklich aufgeregt. So, warum lässt sie die beiden sich einfach prügeln? Und weiß ich nicht, Charlotte nimmt einen Stich in die Augen oder sonst irgendwas. Das reicht
bei Frauen anscheinend ja nicht. Und bei Frauen muss man irgendwas noch dazu packen, weil alleine können die das ja anscheinend nicht tragen. Das war jetzt Sarkasmus.
Ja. Also wie gesagt, da kann ich mich auch schon darüber aufregen. Das will ich jetzt aber nicht.
Olaf kriegt Puls. Podcast
ist auch schon, genau, ich krieg Puls bei solchen Sachen. Auch weil ich Toni Storm einfach als Wrestlerin sehr mag und weil ich finde, dass die echt massives Potenzial hat, dass man die da eigentlich auch als einen großen Star präsentieren könnte. Aber schauen wir mal. Ja, auf jeden Fall, ich glaube, ich frage jetzt erstmal, Mella, möchtest du noch was sagen?
Na, 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 give divas a chance. Reicht das?
David wollte das
gesungen. Hätte ich das jetzt gerade geteilt. Also ja, man muss einfach mal wieder weg vom Wort Revolution und Hülsen einfach mal machen.
Einfach mal machen. Wunderbar. Das ist auch das Motto bei Headlock natürlich. Wir machen jetzt den Deckel hier auf den Podcast. Wir hören uns auf jeden Fall nächste Woche zum Wochenend-Podcast wieder. Da werfen David und ich einen längeren Blick auf die Rivalität von Adam Page und Kenny Omega. Wir machen also den ersten Rivalitäten-Podcast über eine AEW-Fehde. Das war auch etwas, was gewünscht worden ist. Da werden wir dann nächste Woche drüber sprechen. Unter der Woche bekommt ihr dann noch als Bonus hier im Freefeed eine Episode von 2x5 mit Shaggy und Markus Holzer, damit ihr da noch ein bisschen was zu hören habt. Und natürlich auf Patreon auf Steady gibt's noch Bonusprogramm. Wir haben das Match of the Week, wir haben das Magazin und wir haben die Review zu NXT Wargames. Und ich glaube, in dem Sinne entlasse ich euch alle aus dem Podcast hier, inklusive meine beiden mit Podcaster, und sagt Dankeschön fürs Zuhören, Dankeschön fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal hier bei Headlock, dem Pro Wrestling Podcast. Macht's gut. Tschüss.
Tschüss.
Headlock, der Pro Wrestling Podcast.